Spiel ist Marcel Dabo.
Ja, das ist
Der hat
schade. Ja.
einen Korbhängelriss am Außenmeniskus,
Okay.
ehemaliger Spieler von dir.
Ja, sehr schade. Ich habe ihm schon geschrieben. Wünsche ihm natürlich alles Gute und nur das Beste und dass er schnell wieder zurückkommt und hoffe, dass dieser Riss nicht seine Karriere jetzt irgendwie beeinträchtigt. Ich hoffe, dass er das weiter durchziehen kann und da den Shot auch bekommt. Ne? Ja. War ja, also es ist ganz witzig. Ich habe einen Scout, haben wir in Vermilion getroffen von den Colts und der hat eben gefragt, ob wir den kennen. Und dann sagte einer der Teilnehmer, ja, da ist ein ehemaliger Trainer von ihm. Und die waren eigentlich guter Dinge da bei den Colts. Also der Scout hat da sehr gut wohl über ihn gesprochen. Und so, los geht's.
Ja, die Erkältungszeit geht ein bisschen los. Ich bin auch etwas leicht angeschlagen, aber ich freue mich jetzt drauf, mit Martin einen Podcast aufnehmen zu können, denn das gibt mir immer Energie. Wir sind der Football und Nah Podcast. Mein Name ist Johannes Reuter, leidenschaftlicher Moderator und Podcaster. Und bei mir ist wieder einer der erfahrensten Head Coaches Europas, Martin Hanselmann. Hallo.
Hallo, grüß dich Johannes, hallo zusammen.
Hallo Martin. Und wie ist bei dir so die Situation, die Lage?
Naja, Gott, hoffnungslos. Nein,
Hoffnungslos gleich, okay.
nicht hoffnungslos.
Ja.
Das wäre falsch. Wie immer viel zu tun, auch viel Football. Ich hatte am Wochenende, am Sonntag ein Krafttraining für junge Sportler hier in Bayern. Waren viele Athleten da, die sind zu mir gekommen nach Neusitz. Wir haben über Krafttraining gesprochen und auch dann praktische Übungen dazu gemacht. Ist interessant, wie viele dann plötzlich mit Trainingsplan Wünschen kommen,
Okay.
weil wir einfach da noch ganz weit weg sind von einem Krafttraining für Spielsportler, also gar nicht mal alleine für Footballspieler. Da natürlich noch ganz speziell, aber es gibt noch ganz viele junge Spieler, junge Athleten, die eben anfangen mit dem Krafttraining, gehen in ein Fitnessstudio und dann wird halt eben dieses typische Krafttraining dort gemacht. Statisch, einfach, kommt aus dem Bodybuilding oft, ne, diese Split-Varianten. Ne? Und wenn du dann mal den jungen Leuten zeigst, was eigentlich ein Krafttraining für einen Spielsportler bedeutet, also gerade dieses olympische Gewichtheben, diese Bewegungsnormen, die man da hat, dann kriegen die große Augen und merken, wie wichtig das eigentlich ist. Also gerade diese Bewegungskomponenten, die wir im Langhanteltraining haben, sind schon ganz wichtig. Und das ist interessant, also für mich auch immer interessant, weil ich halt viele sehe, die dann eben ja, dann da eine kleine Übung machen und dort, ja, da habe ich im YouTube gesehen, da kommen die grünen, die blauen und die roten Bänder raus. Und ich will jetzt nicht sagen oldschool, weil ich glaube nicht, dass es oldschool ist, aber die Grundlage zu all dem, die wird mit Eisen gemacht. Die ist aus Stahl.
Okay.
Und dazu musst du halt erstmal hoch, also viel liften und viel heben. Und da sind wir ja einfach noch hinterher. Da ist Deutschland, die deutsche Sportszene, einfach weit hinten. Das Krafttraining ist lange nicht ernst genommen worden. Ich erinnere mich da, ja, Krafttraining macht langsam, da wirst du langsamer. Und das Gegenteil ist ja der Fall, wenn du das eben mit Sinn und Verstand machst. Und
Ja.
da fehlt es in allen Sportarten und ich kenne mich jetzt halt im American Football da eher aus. Und da merke ich halt, dass 16-jährige Spieler einfach zu wenig heben, zu wenig Kraft haben. Also wenn ich die jetzt vergleichen würde,
Okay.
dann haben sie einfach so schlecht. Und ist eben das Interessante ist dann eben, ja, Coach, ich möchte mal ans College und ich möchte mal in die Highschool und dann denke ich mir, puh, da ist aber dann noch ein weiter Weg dorthin. Und ich bin natürlich gerne bereit und ich mache das jetzt. Ich habe das jetzt vorgenommen, monatlich so ein Kraftcamp zu machen für diese Sportler.
Okay.
Und auch monatlich ein Speedcamp. Also morgen wir haben ja in Bayern Ferien, morgen habe ich ein Speedcamp, wo wir einfach über Laufen und Geschwindigkeiten reden. Und das war ganz schön. Vor einer Woche auch war der Michael wieder da. Das ist ein 13-jähriger Quarterback. Der kommt aus Friedrichshafen. Der kommt mit den Eltern dann nach Rothenburg gefahren und dann trainieren wir zusammen. Und
Aus Friedrichshafen, okay.
Ja, das ist schon, also da hatten wir so eine Einheit und das wollen wir jetzt auch intensivieren. Also es ist schon schön, was da alles passiert im Football und wie engagiert eben viele junge Athleten sind. Finde ich immer wieder schön. Und dann, ja, das ist so jetzt diese Woche alles passiert. Gleichzeitig noch machen wir den zweiten Teil der Trainerausbildung. Da sind wir dann nächste Woche wieder in München dazu. Da gibt es viele Meetings mit den anderen Referenten, die dabei sind. Tolle Trainer, Daniel Koch, den sicherlich viele hier in Bayern kennen, der auch schon mal Cheftrainer der Bayerischen Jugendauswahl war. Guter Kollege, der mit dabei ist. Dann der Martin Tschurer. Martin Tschurer kommt eigentlich aus Düsseldorf, war früher bei mir in der Nationalmannschaft auch Trainer, war in der letzten Saison noch Offense Coordinator von Ryan Fire in der European League of Football und der ist beruflich nach München gezogen und hilft jetzt da auch mit bei der bayerischen Trainerausbildung. Finde ich einfach stark, dass man da, dass sich die Kreise immer wieder so schließen, dass man Leute immer wieder trifft und dann da mit dabei sind. Ist eine tolle Sache.
Man sieht sich immer ein zweites Mal im Leben. Ne?
Und dann, naja, nicht nur ein zweites Mal im Football.
Und drittes und viertes und fünftes Mal, ja.
Es ist eigentlich eine kleine Familie. So, ja. So witzig, als ich jetzt eben in den USA war, in Vermilion, in der Highschool. Ich hatte da mit dem Highschool-Cheftrainer ein Meeting, weil wir eben eine Zusammenarbeit anstreben, dass da eben Jungs rüber können. Und dann sagt er so, Mensch, kennst du den Darius Outlaw? Und Darius Outlaw ist ja ein ganz bekannter Spieler in Deutschland. Zwischenzeitlich lebt er, glaube ich, in Deutschland, in Berlin. Er war der Highschool-Trainer von Darius Outlaw. Und das ist schon verrückt. Cool. Dann habe ich dem Darius geschrieben, hey Darius, ich habe hier Tom O'Brien getroffen. Oh Mensch, Coach, super, das war mein Highschool-Trainer, sag ihm hi. Und also das ist verrückt, wie viele man sich da kennt, wie viele Leute man kennt oder das eben Verbindungen gibt. Also die Football-Familie ist schon echt eine tolle Angelegenheit.
Ja, ich meine, das merke ich ja jetzt schon durch dich. Die letzten 1,5 Jahre habe ich da auch mehr Anschluss so bekommen, so in der deutschen Football-Community. Mhm. Und das ist eigentlich immer wieder schön, dann da auch die Menschen wieder zu sehen. Und das habe ich jetzt bei dem ELF-Spiel in Essen auch gemerkt. Das ist echt toll, auch so mit Roman Motzkus mal zu sprechen. Der ist ja total bodenständig und nett und kommt ja auch aus dem Football. Auch mit dem Carsten Spengemann, das war total angenehm, ja. Und
Footballer sind grundsätzlich angenehm.
Ja. Das stimmt, ja. Und du bist ja da mit dem Lutz Breyer auch, oder? Wo du so diese Camps machst?
Genau, der Lutz, der unterstützt es gerade. Wir bauen da auch ein bisschen was auf, dass wir, das ist, also der macht da die Videobegleitung dazu, weil ich das einfach nicht kann und auch die Zeit gar nicht hätte, da das so aufzubereiten. Und das macht er super, wie er da Sachen mit dem Video aufbereitet. Und der unterstützt es da sehr. Sein Sohn spielt ja selber Quarterback.
Ja.
In der U16, sehr talentiert, muss ich sagen. Also der Noah ist echt ein talentierter, junger Spieler, der halt da langsam, vorsichtig und behutsam aufgebaut werden soll.
Auch der richtige Weg, ja. Und der Lutz sponsert uns ja immer den Zoom-Raum, damit wir auch Podcasts aufnehmen können. Also vielen Dank nochmal an der Stelle. Und ich habe mit ihm heute nochmal geschrieben, wann wir den Zoom-Raum nehmen können. Und er war ja auch mit ihm in South Dakota dabei und hat so gemeint, ja, es arbeitet schon noch ein bisschen nach so. Und jetzt geht es so darum, wie man im Jugendbereich in Deutschland so einen Transfer hinbekommt und das Potenzial auch rüberbringt, weil er so ein bisschen die Vision eben dann hat, mehr dann an die Highschool und College rüberzubringen, dass auch deutsche oder europäische Spieler gut am College ausgebildet werden und die es dann nicht in die NFL schaffen, dann auch wieder zurückkommen, damit auch der europäische Sport nach vorne geht. Ja. Wie siehst du das?
Ja, das ist das Problem. Also ich muss auch sagen, die Mehrzahl der Spieler, die auch ich begleitet habe, die dann rübergegangen sind, die leben auch drüben zwischenzeitlich. Und
die kommen dann gar nicht mehr zurück.
Nee, die kommen gar nicht mehr zurück. Also viele sind wirklich drüben geblieben und nicht mehr zurückgekommen. Man sieht jetzt auch, ich glaube, der Moritz Böhring ist auch wieder rüber jetzt in die USA.
Ja, okay.
Also was ich gehört habe, ne, das kann ich jetzt nicht bestätigen. Das ist jetzt, was ich gehört habe. Will da kein Gerücht in die Welt setzen. Aber ja, das ist ein Problem. Der Wissenstransfer kommt auch nicht zurück. Also der kommt hier nicht an. Und da habe ich den Eindruck, die Leute sind dann einfach so gefrustet, weil sie von so einem hohen Level kommen, und das dann hier einfach nicht mehr packen. Also ich kann da immer nur sagen, ich war mit meinem Sohn ja auch drüben, der Dominik war ja mal mit drüben und der sagte im ersten Moment, Papa, lass es, das hat keinen Sinn mehr, das werden wir nie hinkriegen. Und
in Deutschland.
Wir müssen uns da unseren eigenen Weg suchen und der Jugend, der kann nur über die Jugend gehen, der kann nur über die frühe Ausbildung von Athleten und Athletinnen gehen, um die auf etwas vorzubereiten, was sie da drüben dann vielleicht erleben können. Und da ist da, das fängt bei der Infrastruktur einer Sportanlage an, die einfach weit weg ist von dem, was wir hier kennen, was wir hier haben.
Okay. Ja. Ja, ich meine, wir sprechen immer wieder drüber. Also die ELF ist da schon der richtige Weg, um das noch professioneller hinzubekommen.
Ja,
aber so wie im College wird es auch nicht sofort kommen.
Nein, die ELF ist erstmal der Weg, um es noch bekannter zu machen. Das muss man schon, ich glaube, da muss man schon differenzieren. Also da geht es mir schon auch so. Ne? Die Mammutaufgabe haben die Vereine, also der AFVD, seine Landesverbände, die Vereine, die Jugendabteilungen, die haben die Mammutaufgabe. Und die haben auch Zugriff zu den besseren Sportfacilities. Aber da reden wir halt vom Ehrenamt. Da reden wir davon, dass die Leute das ganze Jahr über im Ehrenamt arbeiten. Und da müssen wir halt, also da wäre jetzt mein Hebel anzusetzen, dass man eben sagt, ja, dann machen wir eben einmal im Monat ein Kraftcamp, einmal im Monat ein Laufcamp. Also wir laufen einfach zu wenig. Ne? Wir stellen Football nicht als Laufspiel hin. Bei uns laufen die Leute einfach zu wenig. Und da glaube ich, wäre für mich jetzt ein Ansatz zu sagen, okay, da müssen wir hin und müssen einfach mehr Energie reinsetzen. Und die ELF ist dann das Produkt, um den Sport bekannter zu machen, um ihn attraktiver zu machen, vor allem für junge Leute. Denn wo gehen die denn hin? Die gehen dahin, wo es attraktiv ist und wo dann irgendwann Geld verdient wird. Weil das ist ja am Ende das Ziel, dass die Leute mit ihrem Hobby das so zu professionalisieren, dass sie sagen, okay, dann kann ich damit Geld verdienen.
Ja.
Aber die Mammutaufgabe bleibt da weiterhin bei den Vereinen, das ist ganz klar. Denn dort wird die Arbeit gemacht und da müssen wir einfach meiner Meinung nach jetzt zwischenzeitlich sehr, sehr viel Wissenstransfer hinbringen und müssen es auch sharen. Wir müssen das teilen, wir müssen den Leuten Dinge mit an die Hand geben und sie und ihnen American Football wirklich auch nahe bringen, wie wichtig es ist, in diese Off-Season Trainingsmethoden zu entwickeln, Trainingsmethoden auch durchzugehen, durchzuarbeiten. Das wird in NRW schon sehr gut gemacht, muss ich sagen. Da wird es schon wirklich stark gemacht. Und das müssten die anderen Landesverbände eben auch noch mit adaptieren und auch so annehmen. Und dann muss man das auch in einem großen Umfang auch machen.
Was macht NRW da besonders dann? Also was
ist das? In NRW habe ich so den Eindruck, die Sportszene auch anders. Also da gibt es kein besser und kein schlechter. Da ist nur vieles am Laufen. Da gibt es ganz viele Menschen, die da eben mitarbeiten und was tun. Allerdings verdienen da auch viele dabei Geld. Also in NRW ist das, glaube ich, schon, also so wie ich das kenne aus meiner Zeit, ist es schon mehr so, dass es da weniger ehrenamtlich gemacht wird, sondern dass damit dann auch schon Geld verdient wird. Ne?
Aber jetzt, glaube ich, so wie in Düsseldorf ja auch gefördert noch von der Stadt an sich her dann.
Oder? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, aber das ist schon, also in Düsseldorf ist eine Footballstadt. Ne? Aber ja. Berlin war das früher ja auch. Also Berlin war auch die Footballstadt schlechthin. Und die Adler haben heute noch ein gutes Programm. Die haben tolle Facilities jetzt. Ja. Die haben gute Trainer, die haben Vollzeittrainer. Also da ist ja sicherlich auch was, was man mitnehmen kann. Aber vielleicht sollten wir uns da noch mehr darauf konzentrieren, dass auch die außer American Football spezifischen Dinge wichtig sind, wie Sprintfähigkeit, Kraft, all diese Dinge, wo man vielleicht andere Leute mit herzieht, wo man sagt, hey, kann das nicht einer Strength and Conditioning Coach machen oder so?
Ja. Lassen wir es dabei, oder?
Ja, du.
Ja, mir fällt jetzt gerade keine Anschlussfrage jetzt da ein gerade, ja.
Ja, ich probiere mich in Bayern hier einzubringen. Ich versuche hier die jungen Leute zu motivieren und gebe mein Wissen da gerne preis und hoffe halt, dass wir dadurch auch entsprechenden Boost dann bei den jungen Athleten bekommen.
Ja, weil das war auch noch sowas, was der Lutz dann so gemeint hat, als ich mit ihm nochmal geschrieben habe, so ja, die Jugend muss man jetzt fördern, wenn man schon ein gewisses Alter hat, dann wird es schwieriger, dass man da nochmal...
Das ist es. Und der Lutz hat es, glaube ich, auch mit dem Besuch in den USA auch deutlich gesehen, wenn du die Athleten am College siehst, dann weißt du, wie weit die weg sind. Und jetzt reden wir davon von einem Division One College, FCS, also jetzt noch nicht mal die ganz oberste Liga am College. Aber von den 105 Spielern hatten wir einen Altersdurchschnitt von 19,5 Jahren. Und die Coaches meinten, das ist hoch, weil sie noch einige dabei haben, die das Corona-Jahr, also die haben ja noch ein Jahr Eligibility dazu bekommen.
Okay.
Und deswegen sind sie relativ alt. Also wenn die einen Durchschnitt von 19 Jahren haben, ne, und dann arbeiten die da mit Lasten und Geschwindigkeiten, dann müssen wir früher anfangen. Wir müssen einfach früher anfangen.
Dann schauen wir mal, ob man die Veränderung hinbekommt dann. Ja,
ja, ich meine, ich mache das jetzt schon sehr lange, Johannes. Ich habe im Herbst 1982 mit American Football angefangen und ich traue mich jetzt mal zu behaupten, ich betreibe es sehr intensiv seitdem. Und es ist ein Teil meines Lebens geworden und das ist auch gut so und da freue ich mich drüber. Aber manchmal sitze ich dann schon da und du lässt das Revue passieren und denkst dir dann, wenn du da solche Athleten siehst und denkst dir, ja, was haben wir jetzt eigentlich gemacht hier? Ne? Was ist passiert in dieser Zeit? Und der Football, hat er sich entwickelt, hat er sich nicht entwickelt? Natürlich hat er sich entwickelt, aber hätten wir vielleicht schneller sein können, wenn wir irgendein paar Schrauben anders gedreht hätten, könnten wir weiter sein? Das sind alles so Dinge, die man sich halt dann irgendwann mal auch stellt, nach über 30 Jahren in diesem Sport und überlegt sich, Mensch, was ist da? Und sicherlich ist in den letzten 10 Jahren da viel falsch gelaufen im Verband. Vielleicht haben wir nicht genügend gekämpft. Kann man jetzt mal sehen, wie man möchte. Das sind halt so Dinge, die man sich einfach mal überlegt und dann muss man auch mal wieder sich selbst resetten und sagen, wo glaubst du denn oder wo willst du denn jetzt dich einbringen, dein Wissen einbringen? Und gerade eben muss ich halt einfach sagen, ja, wir müssen früh anfangen, ne, um Spieler da weiterzubringen.
Ja. Ja, und wenn du jetzt mal das Revue passieren lässt, jetzt von den Athleten her, ist das relativ konstant geblieben oder werden die gerade ein bisschen schwächer, weil unsere Gesellschaft auch nicht mehr ganz so den Fokus auf den Sport hat, so von der Athletik her?
Nein,
oder
das glaube ich nicht.
Also die letzten
nein, ich glaube, dass die jungen Athleten genauso ehrgeizig sind wie früher. Ich glaube, wir nehmen uns nicht mehr so viel Zeit für die Athleten. Die Athleten nehmen sich nicht mehr so viel Zeit, weil so viele andere Dinge einfach wichtig sind. Früher war halt eins wichtig und dann hast du das gemacht und die Welt ist so groß, die Welt ist so offen geworden, die Leute haben so viel andere Interessen noch zusätzlich. Dafür sind aber auch die Trainingsmethoden besser geworden. Da hat man mehr Chancen und was ich ein bisschen vermisse ist, dass junge Athleten einfach sagen, ich möchte mehr wissen, ich möchte mehr haben. Sie sind relativ schnell mit dem Durchschnitt zufrieden und ich weiß nicht, ich muss jetzt da noch und dort noch und da hadere ich ein bisschen damit, dass ich den Eindruck habe, dass der ein oder andere das sich zu einfach macht und sagt, ja, habe ich ja schon erreicht und geht schon. Ne? Es gehört halt viel dazu. Ne? Es ist, um ein guter Athlet zu werden in einer Randsportart, da ist halt ganz viel Training dabei. Ne? Da ist halt viel Arbeit, viel Interesse, viel Wissen. Das war auch so eine Sache, wenn man das über das Wissen, also über den Football-IQ reden, das sagen natürlich auch sehr viele Coaches drüben, dass wenn einer rüberkommt, weiß er noch zu wenig über den Sport.
Aus Deutschland jetzt in die USA geht.
Ja, aus Europa jetzt generell, dass Football-Wissen einfach nicht groß genug ist, ne, sondern die fangen dann an, erstmal zu lernen. Und das kostet die einfach immer schon mal 1-2 Jahre, bis sie da hinkommen. Und natürlich auch, wenn sie gute Athleten sind, kostet sie das den Spot im Team, weil der andere halt mehr weiß. Ne? Und wenn du 4 Jahre Highschool hast, dann weißt du schon mehr, als wenn du eben Junior GFL hier in Deutschland im Jugendbereich gespielt hast. Ne? Da sehen die schon viel mehr und das macht schon viel aus. Aber Also, ne, das bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt keine Kritik, denn das ganze Schulsystem ist anders aufgebaut. Dort ist ja Sport Teil einer Ausbildung, das dürfen wir nicht vergessen. Ne? Ja. Wenn wir in Deutsch, Mathe, Englisch und Physik Abschlussprüfungen machen, dann machen die eben in Englisch, Sport und Mathematik Abschlussprüfung. Ne? Also das darf man eben nicht vergessen. Dort wird das als eine Ausbildung angesehen und bei uns ist Sport ja, halt Nebenfach. Ne?
Gibt schon eine Note, aber
wen interessiert die eigentlich wirklich? Ne?
Ja.
Und unser Sportunterricht gibt auch keine Note her, das muss man schon auch sagen, Johannes. Hm. Dort heißt Sport, du bist ein Teil einer Mannschaft, du bist bereit, Ziele dir zu setzen, die Ziele zu erreichen, zu verfolgen, dich in eine Mannschaft zu integrieren. Also da gibt es schon ganz, ganz große Argumente dafür, die bei uns aber nicht da sind. Weil wir auch keine Schulmannschaften haben oder so. Ne? Also das wäre jetzt auch noch eine spannende Sache, mal so Unimannschaften oder Schulmannschaften zu machen, aufzubauen. Das finde ich noch eine spannende Sache. Mhm. Aber in Deutschland ja nicht denkbar.
Warst du da ein bisschen Einblick? Ich meine, Andy Meyer war jetzt an der Highschool. Wie fangen die so im ersten Jahr an, um die Spiele auch abzuholen? Kann man sich da ein bisschen was abschauen, wie das Highschool deswegen aufbaut, um das vielleicht auch in der GFL noch ein bisschen zu adaptieren, zu optimieren?
Nee, weil es einfach, du fängst an und es ist Vollgas. Also ne, du fängst an mit 5-mal Training die Woche. Hm. Und das ist bei uns halt nicht der Fall. Ne?
Okay.
Und die kommen ja schon aus GV, Football-Programmen, die kommen ja schon irgendwo her, eine Middle-School-Programme, dann kommen sie in die Highschool. Und, also das ist alles, die sind da einfach schon viel weiter. Hm. Ja, und an der Highschool hast du ja teilweise 400 Kids, die sich einschreiben und die dann da Football spielen. Und das ist ganz anders als bei uns.
Hm. Ja, und dann schon als Vierjähriger mit einem Papa draußen ein paar Bälle geworfen.
Football, und Football halt angeschaut und dann gewusst, was da passiert und im Fernsehen adaptiert, Dinge gesehen. Das macht schon viel aus. Also ich glaube auch nicht, dass wir das einholen können. Das will ich auch gar nicht. Ich möchte nur, dass wir den richtigen Weg einschlagen und diesen Sport richtig verstehen.
Ja. Und wir wollten ja letzte Folge noch anknüpfen an das Jugendländerturnier, da war der AFVBY in Berlin, haben sie leider verloren. Wolltest du auch noch ein paar Worte dazu sagen?
Ja, im Finale leider verloren. Schade, ich finde es toll, die Mannschaft hat sich super präsentiert, finde ich. Also ich habe mir die Spiele jetzt angesehen, habe die für mich analysiert und da hat sich in der Zeit, in der ich da auch dabei sein durfte, vieles getan, muss ich sagen. Also Special Teams waren wir gut in die Bayern. Also Kickoff Return war, naja, Kickoff nicht so sehr, aber Kickoff Return waren wir sehr gut. Das hat echt gut eingeschlagen. Die Mannschaft ist gut gelaufen, das hat funktioniert. Man hat ein Team geformt in dieser Zeit. Das Team war zusammen, die Einzelathleten waren nicht gut. Und dann hat man eben im Finale mit dem 30-0 den riesigen Unterschied gemerkt zwischen NRW und den anderen Landesverbänden. Und das ist schade, denn man hat sich da ein bisschen die Butter vom Brot oder die Wurst vom Brot nehmen lassen im ersten Quarter und dann sah es eigentlich ganz gut aus. Dann war das auch recht gut ausgeglichen, muss ich sagen, das Spiel. Und da hätte man noch ein bisschen anknüpfen können. Vielleicht hat dann die Kraft gefehlt nach den 2 Tagen. Kann auch sein. Aber das Jugendländerturnier ist natürlich für alle Jugendlichen immer eine ganz große Sache in Deutschland. Ich würde mich freuen, wenn man mehr so Events hätte, wo die Jugendländermannschaften was miteinander machen. Also ich fände es immer, fände es ganz gut. Ne?
Ja, ich meine, das ist ja jetzt noch, wenn der Magnus Hotscher uns so mal spricht, ne, wie in der Bayern-Auswahl gespielt hat. Das sind ja tolle Erinnerungen, auch für Connections, Verbindungen zu Spielern.
Die Bavarian Warriors sind ein Riesending für Spieler. Das ist unglaublich. Mein Sohn schwärmt heute noch davon. Die ziehen auch noch die T-Shirts an von den Warriors. Genauso wie der Mark Neschocher oder der Eric oder auch der Frank Roser. Den Frank Roser, der jetzt ein guter Trainer geworden ist, den habe ich schon gecoacht bei den Warriors. Und die sind da stolz drauf. Also da hat Bayern wirklich etwas ins Leben gerufen, das für viele Spieler ein ganz wichtiger Meilenstein in seiner Footballkarriere ist. Finde ich schön. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache.
Wie ist es in anderen Verbänden, in anderen Ländern so? Baden-Württemberg oder so?
Baden-Württemberg ist es ähnlich. Da wird es ähnlich gehandhabt. Ich meine, Hammer ist NRW, die dann eben 2 Wochen nach Kroatien ins Trainingslager gehen oder 10 Tage, die dann ganz viele Maßnahmen haben. Aber es ist halt kein Flächenstaat, ne, NRW. Das merkst du dann halt auch, dass es da nicht um eine Fläche geht, sondern die sind halt schnell zusammengekarrt. Und bei uns, wenn eben einer aus Aschaffenburg und einer aus Rosenheim kommt, dann musst du einen guten Weg finden, dass du die immer zusammenbringen kannst, die Spieler.
Die sind weit auseinander. Ne?
Ja, klar. So,
ja. Ja, spannend. Dann haben wir auch noch zur letzten Folge allgemein cooles Feedback bekommen. Fabian, den wir auch zitiert hatten, hat direkt geschrieben, wieder mal eine rundum gelungene und interessante Folge. Er hat mir auch nochmal ein Podcast-Interview geschickt, müssen wir aber mal noch anhören. Und dann hat auch Coach Höppi, Daniel, hat uns auch wieder ein toller Podcast mit zwei klasse Menschen. Also vielen Dank euch. Das freut uns, wenn das so gut ankommt. Und ja, dann würde ich gleich mal zum großen Thema der Woche gehen. NFL Frankfurt-Spiel steht an. Der René Buchner twittert fleißig, durfte auch bei der Pressekonferenz mit dem Headcoach und Tua Tagovailoa mit dabei sein. Da ist einiges los in Frankfurt. Die Kansas City Chiefs haben ein Championship-Schiff gemacht, also Championship, haben so ein Mainboot beklebt mit Kansas City Chiefs-Farben und Spielern drauf. Und für 10 Euro kann man da dann so ein bisschen eine Experience im Championship sammeln. Also das ist schon spannend. Ich finde es immer wieder interessant, wie die NFL da marketingtechnisch das Ganze auch hochzieht. Gibt spezielle Fanartikel nur für das Frankfurt-Spiel von den Chiefs auch. Also Watchpartys werden organisiert. Ein Burger King ist komplett in Kansas City Chiefs-Farben gemacht worden. Und also Martin, was sagst du dazu?
Also ich muss jetzt sagen, ich meine, es ist alles toll. Ich weiß nicht warum, aber bei mir kommt es dieses Jahr nicht so an wie das Münchenspiel. Also das Münchenspiel, das hat wirklich auch bei mir eingeschlagen und war immer da, war immer präsent. Die beiden Frankfurt-Spiele sind jetzt nicht ganz so präsent. Also all die Dinge, die du gesagt hast, die habe ich jetzt noch nicht so gesehen, aber mir geht es da wie dir, ich finde es stark, wie sowas marketingtechnisch aufgebaut wird. Und wenn du natürlich ein großes Unternehmen hast, das viel Geld hat, dann tust du dich da leichter, etwas aufzubauen und zu machen. Und sicherlich wollen die eben das Merchandise verkaufen, die wollen sich da präsentieren, die müssen da Geld damit reinspielen. Und es ist schon toll, was da die NFL auf die Beine stellen kann. Das ist halt ein Riesenunternehmen.
Und Roger Goodell durfte sich sogar ins Goldene Buch eintragen, hat er René noch getwittert, also okay. In der Stadt Frankfurt. Also das ist schon, ist ein erfolgreicher Businessmensch, sage ich mal, aber es ist dann schon, dass der dann gleich ins Goldene Buch dann sich eintragen darf. Also
ja, also ohne jetzt dem Roger Goodell dazu nahe zu treten, aber ja, das Goldene Buch war eigentlich für meiner Meinung nach immer für ganz besondere Leistungen oder so, aber ich meine, es ist eine Leistung, solche Spiele in Deutschland zu produzieren. Ja. Das finde ich schon, dass es eine Leistung ist und es bringt den Sport hier rüber. Ich habe irgendwo gehört, gab es auch eine, ich glaube auf Bayern 2 war das, selbst da, ich habe es aber nicht angehört, weil ich dann keine Zeit hatte, gibt es wohl eine Diskussion darüber, kann dieser Sport in Deutschland Fuß fassen? Also da ist man jetzt schon so weit, dass man das im Rechtlichen einfach drüber diskutiert, ob dieser Sport Fuß fasst in Deutschland. Und das ist schon spannend, finde ich, oder? Das ist eine spannende Angelegenheit.
Mal schauen, ob man die in der ARD-Mediathek findet, die Diskussion. Das würde mich doch mal interessieren dann, ja. Was so die Öffentlich-Rechtlichen da für die Meinung
genau, haben. Was und ich meine, spannend wird es wieder sein, wer da seine Meinung abgibt und wie die Leute das sehen. Große Ankündigung und mal sehen, was daraus wird. Du merkst es und du weißt es ja auch. Ich schaue mir solche die NFL-Spiele, die ich gesehen habe, meist in den USA an. Ich finde den Hype super. Aber ich bin jetzt einfach schon so lange dabei, dass mir geht es ja nicht um den Hype. Ich finde es schon schön, dass da so ein Hype betrieben wird und dass die Menschen sich daran freuen und hoffentlich auch beim Football bleiben. Meine Bedenken sind halt, dass sie beim Football bleiben, dass es nur um den Hype geht. Aber die amerikanischen Kollegen sagen oft immer so gut, ja, es geht ja um die Jimmys und Joes. Ne?
Was heißt das?
Es geht um die Footballspieler, um die Jimmys und die Joes. Ne?
Okay, ist das so ein Sprichwort bei den Amis? Das kenne ich jetzt gar nicht.
Ja, ist bei den amerikanischen Trainern. Ja. Oft wird es so verwendet. aber vielleicht geht es in Deutschland nur über diesen Weg. Wir sind es ja immer gewohnt, dass wir von der Breite in die Spitze arbeiten, so ist ja unser Sportsystem auch aufgebaut. Und vielleicht macht es Sinn, eben von oben nach unten zu arbeiten, dass es ankommt. Mich würde nur interessieren, ich habe jetzt nur in Bayern die Zahlen, die anderen Zahlen habe ich nicht. Kommt es denn wirklich an? Haben die Vereine, und um die geht es jetzt erst einmal, es geht mir nicht um die Zuschauer in der ELF und es geht mir auch nicht um die Spiele in der European League of Football, es geht mir darum, nehmen die Spieler zu, die wir bekommen? Und wie sind sie differenziert? Sind es Flag-Football-Spieler? Sind es dann am Ende Tackle-Spieler? Wo geht da die Reise hin? Flag-Football ist jetzt olympisch. Was produzieren wir da? Ne? Werden wir jetzt skilled, also werden wir jetzt viele Positionen verlieren, weil die sagen, nee, du pass auf, ich bereite mich auf Olympia vor. Tackle-Football interessiert mich nicht so. Also da sind ja auch viele, viele Fragen offen. Und das sind jetzt, also mich persönlich, das sind die Dinge, die mich natürlich mehr interessieren, wo ich mich auch damit auseinandersetzen möchte. Und die Spiele sind natürlich für den Zuschauer phänomenal. Und also auch ich finde es toll, was da auf die Beine gestellt wird. Das will ich jetzt gar nicht schmälern. Ich möchte halt wissen, wo ist der Benefit für uns als Footballer des Landes bei der ganzen Geschichte?
Ja, ich meine, die Entwicklung wird man erst in ein paar Jahren dann so richtig sehen, ob es eine gab jetzt oder nicht durch die München- und Frankfurt-Spiele, aber ja, schauen wir mal.
Ja. 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 Also was ich gelesen habe, ist, dass die Einschaltquoten bei RTL nicht so hoch sind wie erwartet.
Echt?
Habe ich gelesen. Okay. Ich bin jetzt da auch kein Fachmann.
Wie erwartet oder im Vergleich zu ProSieben jetzt? Oder
was? Beides. Okay. Was die erwartet haben, weiß ich ja nicht. Ne? Also was sie wirklich erwartet haben.
Naja, ich meine jetzt, ProSieben macht ja parallel die NBA mit dem Icke und irgendwie, mein Icke ist halt schon auch ein Entertainer, auch wenn manche in der Football-Szene vielleicht nicht so mochten, aber ja, der hat es halt auch nochmal einen Ticken anders irgendwie gemacht, aber
keine Ahnung. Es ist verrückt, wir jetzt ist es halt dann soweit, ne? Jetzt müssen wir uns dann auch mit der NBA auseinandersetzen und mit den amerikanischen Sportarten, die scheinen zu kommen. Ich glaube, also jetzt mal weg von allem Football, ich glaube, die meisten, die sich jetzt umschauen werden, sind die Fußballer.
Ja, naja.
Ich glaube, dass der DFB und die FIFA und die UEFA, die werden große Augen kriegen, wie Dinge plötzlich funktionieren. Und werden sicherlich irgendwo auch schon Diskussionen führen. Moment, stopp, wie können wir das machen? Also die haben es ja auch, finde ich, ganz geschickt gemacht, gleich mal eine Kooperation, ne? Trikottausch mit Spielern. Und
Bundesliga mit der NFL gibt es eine Kooperation jetzt bei den Frankfurt-Spielern.
Ja, genau, und finde ich jetzt ganz gut, um sich da ins Boot zu setzen. Aber ich glaube, für die wird es ein großes Thema werden. Jetzt lass die NFL und die NBA hier fest in der Sportszene sich verankern. Dann könnten die das in ihren Merchandise-Artikeln merken. Ne?
Ja, und ich meine, also denke jetzt, dass es die UEFA und die FIFA vielleicht noch nicht so direkt merken wird, aber die Bundesliga, weil es halt schon viele Fans gibt und die dann auch irgendwann sagen, boah, ja, mich interessiert Football irgendwie mehr mittlerweile wie Fußball. Ja. Ne? Und bei Fußball nach wie vor die Leute ins Stadion zieht. Also,
Fußball ist also gar keine Frage. Es ist nur, die müssen wach sein bei sowas. Ja. Ne? Müssen sich jetzt überlegen, okay, wie können wir was machen, damit wir attraktiv bleiben. Das, glaube ich, wird bei denen schon auf den Tisch liegen. Ne? Die werden jetzt da auch Leute beauftragen, die sagen, hey, was können wir machen, damit wir attraktiv bleiben und so weiter. Ne?
Ja. Ja, und dann wollte ich dich auch mal noch fragen, der René hat auch noch so getwittert, dass vor 33 Jahren die Chiefs ihr erstes Preseason-Game damals in Berlin gemacht haben und dann vor 31 Jahren die Dolphins auch. Wie war das damals? Also ich war damals dann beim ersten Spiel 2 Jahre alt, ich kann mich jetzt nicht so dran erinnern, aber was hat es damals ausgelöst, auch bei dir, wo das erste Preseason-Game dann hier war?
Ja, also für mich war es eine Riesensache. Wir waren dann oben in Berlin, sind hochgefahren nach Berlin und haben uns das Spiel angeguckt, haben uns vor allem die Trainings angeguckt. Also da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass wir uns die Trainings angeguckt haben. Bei mir war es das Jahr der Bills gegen die Vikings. Die Minnesota Vikings haben gegen die Bills gespielt im American Bowl oder in Berlin, im Stadion eben. Und das war, damals war Rocket Ismail, das war ein pfeilschneller Returner, der aus dem College kam. Bei den Vikings hat er gespielt und dann der Kelly, der Quarterback von den Bills, was eine ganz tolle Sache war. Und da hat man dann schon die ersten Kontakte, also ich habe damals die ersten Kontakte in die NFL bekommen dürfen. Das war damals schon eine tolle Sache. Das ging noch über den AVBY. Mhm. Ja, und so, also für mich war das begeisternd. Wir durften dann auch dort wirklich direkt dort sein. Ne? Wir waren dann, als die Chiefs da waren, dann waren wir in dem Camp mit dem Mark Schottenheimer. Da habe ich heute noch Bilder davon mit ein paar Spielern aus Rodenburg. Waren wir dann da im Camp mit dem Martin Schottenheimer und einigen NFL-Spielern. Also das hat es damals schon gegeben. Das ist also nichts, die Idee ist nicht neu. Die NFL hat damals schon ihre Fühler ausgestreckt. Ja. Sicherlich war das damals noch überhaupt nicht für die machbar. Aber wir Insider, diejenigen, die Football gespielt haben, die waren dann alle total begeistert. Ne? Das war irgendwo, ich glaube, Neu-Isenburg. In Neu-Isenburg war, glaube ich, dieses Camp mit denen. Okay. Also ja, war toll damals, um das alles auch so zu erleben.
Was hat sich aus den Verbindungen damals dann noch so ergeben, die du da
aufgebaut? Mit dem Martin Schottenheimer hatte ich dann noch längere Zeit Verbindungen. Also mit dem hatte ich dann Verbindungen. Das war gut. Und über den kam das dann auch in der NFL Europe mit dem Dick Curl zustande. Der war ja vorher auch bei den Chiefs. Ja. Und von dem Dick Curl habe ich sehr viel gelernt. Also Dick Curl ist den nenne ich schon gerne als einen meiner Mentoren, von dem ich wirklich viel Football gelernt habe auch. Und als er dann hier war bei der Galaxy, dann war ich oft in Frankfurt und er war oft hier in Rodenburg. Dem hat Rodenburg sehr gut gefallen. Wir saßen an einem Café und haben Football gesprochen. Und das war schon toll.
Mit in der romantischen Kulisse in Rodenburg, ja.
Ja, 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 war.
Wie zum Sadi Football.
Genau.
Ja. Wie ist es dann so, wenn man mal gehört hat? Ich glaube, wenn der, weiß nicht, wer waren das? Keine Ahnung, zwei so Trainer, ja, wenn die sich dann getroffen haben, dann werden halt so die Salz- und Pfeffer-Dinger so hin und her gerückt. Und
ja, genau. Ja, genau so ist es. Und wenn die Bierdeckel nicht ausreichen, dann wird die Blumenvase genommen und dann wird noch irgendwas gesucht und dann wird das, ah ja, wenn dann das und dann, genau so ist es, ja.
Ich glaube, Thomas Tuchel mit Pep Guardiola, genau, die haben sich mal irgendwann mal getroffen. Als Pep Guardiola, glaube ich, noch bei Bayern war und Thomas Tuchel bei Dortmund und dann haben sie da mit Salzstreuern und Pfefferstreuern dann Spielsystem aufgemalt. Ja, genau.
Ja, klar. Ja, das ist so, ja. Wenn dann irgendwo mal so ein Geistesblitz kommt, dann malt man den, dann baut man den auch auf und sagt, ja, ich mache das so und den mache ich da und klar.
Ja, cool.
Da hat man schon sehr viele Papierstücke vollgemalt damit.
Und die Bedienung denkt sich, jetzt mal die Schüler im Bierdeckel voll da.
Ja, genau.
Ja, spannend, ja. Ja, am Sonntag darf auch im ARD Audio Stream ein Head Coach Thomas Kössling der Frankfurt Galaxy darf das Spiel mit kommentiert. Es ist ja auch toll für einen Thomas.
Ja, für Thomas ist super, ja.
Also, da ein bisschen das Spiel kommentieren kann. Wenn ich den Football-Kommentar in Fernsehkommentar hören will, der kann ja nebenbei dann mal noch den Kommentar von Thomas Kössling anhören. Das wird, glaube ich, bestimmt auch spannend, wie er das so sieht.
Glaube ich auch, ja.
Auch als Frankfurter, sage ich mal. Ne? Genau, ja. Dann habe ich auch noch gesehen, also das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber okay, das eine ist, in Frankfurt, die haben jetzt das Stadion umgebaut, das Dach wurde zugemacht, das ist anscheinend bei den Spielen immer offen. Ich weiß, dass man das auch zumachen kann. Und dann haben die den kompletten Rasen mit mehreren Baggern entfernt und einen neuen, so einen kompletten anderen Rasen irgendwie reingelegt. Mit der Begründung, weil eben der Footballrasen ist 110 Meter mal 49 und Fußball nur 105 Meter mal 6 mal 68. Aber dass sie ja den kompletten Rasen rausreißen, weil in München haben sie ja dann die 5 Meter, die gefehlt haben, dann noch dran gehängt.
Ja, aber ich glaube, in München gab es auch Probleme. Da waren die Leute nicht glücklich über die Lösung und jetzt haben sie es wahrscheinlich anders gemacht.
Ich meine, es war
um
ja schon
das gleich zu ziehen. Ja. Das sind so ganz interessante Dinge, weil ich glaube, das ist für die NFL wichtig, Johannes. Wie viel Geld investieren die und welcher Umsatz kommt zurück? Und das wird am Ende die spannende Frage. Ne? Also was erwarten sich die davon? Denn die investieren da ja, wenn du sagst, ein Schiff bekleben, dann Rasen austauschen. Und dann die ganz interessante Geschichte wird, wie viel wird investiert und wie hoch ist der Umsatz, der zurückkommt? Was bleibt übrig? Ne? Denn wenn nichts übrig bleibt, dann sagen die irgendwann, ja, das war's, danke.
Ich meine, ja,
oder sie erwarten eine Investition, aber das haben wir in der NFL Europe gesehen. Die haben 10 Jahre investiert, es hat nichts gebracht, haben sie es zugemacht. Es ging ganz schnell. Ne?
Na gut, sie haben ja die Erfahrung mit den London-Spielen jetzt schon mal in Europa zumindest. Und also ich glaube, jetzt wirtschaftlich wird es für die nicht sein direkt. Ne? So, wenn es jetzt nur mit den Ticketverkäufen das.
Meinst du nicht?
Aber meinst? Also ja, gut, die sind ja, ich glaube, die günstigsten Tickets irgendwas um die 68 Euro und dann.
Also ich glaube, zumindest das Merchandise, denke ich, ne, dass der Umsatz im Merchandise, dass das einfach ein Riesenhammer ist, dass der wirklich geht. Also die Seats, vielleicht ist die Kalkulation, dass sie sagen, okay, mit den Seats decken wir unsere Kosten und der Umsatz vom Merchandise ist dann unser Gewinn.
Aber ich glaube auch nicht nur das, was sie an dem Wochenende verkaufen, sondern über die Saison dann, ne, dass dadurch
das kann schon sein, dass dann so dann noch, so ja genau, die werden sicherlich Zahlen haben, was die nach Europa verkaufen. Ja. Egal, ob das jetzt Shipping ist oder ob das direkt im Stadion ist oder so, das wird sicherlich passieren und die Rechnung werden sie aufmachen. Ne? Und dann geht es halt darum, wie lange investiere ich, bis ich glaube, genügend Zuschauer und interessierte Fans zu haben, dass es anfängt. Und dann kommt garantiert auch gleich wieder die Frage, also die würde ich mir stellen, ich würde mir dann die Frage stellen, okay, was passiert aber, wenn ich 10 Spiele im Jahr mache statt 2? Was ist dann im Jahr 5? Ne? Bleibt der Hype? Kann ich das so lange hochhalten? Ja. Wie halte ich die Fans dabei? Immer an einem Standort, an dem Fußball der Hammer ist. Ne?
Ja.
Nachdem jetzt der FC Bayern sogar aus dem Pokal raus ist. Ne?
Ja, ja. Ja. Soll passiert sein gestern, ja.
Schwierig für die Bayern-Fans, denke ich, das Thema. Ganz, ganz schwierig.
Ja, also wollen wir jetzt nicht verschrecken dann, ja.
Ja. Ist der Trainer schuld oder ist die Mannschaft?
Was sagst du als Trainer?
Ja, der Trainer. Immer der Trainer.
Immer der Trainer, ne?
Immer der Trainer.
Ja, der darf dann hinhalten, ja. Ja, aber klar, das bleibt dann das Spannende, ja, wie die NFL da halt irgendwie kalkuliert. Und ich meine, sie werfen auch immer wieder mal so in den Ring, ne, dass eine Mannschaft vielleicht mal fest, ne, 2 in Deutschland, eine in England, eine in Spanien irgendwie.
Ja, ja.
Aber da sagen sie ja auch so, ja, ob das nicht einfach nur auf Marketing ist, dass die Medien immer wieder drüber schreiben und kommen tut es dann vielleicht auch nicht. Aber
ich kann es mir nicht vorstellen, du. Weißt du, in Amerika, das sind Amerikaner. Und wenn du dann von Iowa nach San Francisco ziehst, weil du dort spielst, dann ist es immer noch ein amerikanischer Spieler. Aber wenn du kannst ja nur amerikanische Spieler nach Europa setzen und die spielen dann.
Ja.
Und das, ich weiß es nicht. Ich kann mir da kein Bild machen, was da passiert.
Ja, da war auch
der. Aber ich werde mit den Leuten, die ich kenne, in der NFL mal drüber sprechen.
Mach das mal. Ja. Tu mal dein Netzwerk ein bisschen anzapfen und hau mal ein paar News hier raus im Podcast dann.
müsst mal gucken, du. Ich kenne den Tyler Yelk ganz, ganz gut. Der Defense Backfield Coach von den Eagles.
Ja.
Der hat bei dem Bob Nielsen, war der in der Defense Trainer in einige Jahre. Ich glaube sogar aus Duluth kam der noch mit und dann nach Western. Und dann ist er irgendwann beide und ist ja heute in der NFL. War schon in Deutschland und hat Vortrag gehalten bei meiner Coaches Convention.
Ach, cool. Cool.
Ja.
Holst du den mal wieder dann?
Naja, ich mache ja momentan keine Coaches Convention. Das machen ja andere. Da habe ich sie übergeben. Die habe ich ja übergeben. Und da will ich mich jetzt auch nicht unbedingt da reinmischen. Ich überlege mir dem Andy Meyer immer wieder mal, ob wir was machen, aber es ist so schwierig, da zwischenzeitlich eine gute Convention hinzukriegen. Das muss alles passen. Das war stimmig für mich, aber es war mir dann am Ende irgendwann für mich alleine zu viel Arbeit. Und da ist das Problem. Ne? Du kriegst es nicht bezahlt und irgendwann brennst du aus. Also ich habe das ja, glaube ich, 15 Jahre oder so gemacht, noch mehr als 15 Jahre, habe ich die jedes Jahr wieder neu organisiert, neu gemacht und neu aufgesetzt, neu aufgestellt. Und also ich will nicht jammern, ich mache sowas ja gerne, da brenne ich ja dafür, aber irgendwann brennst du aus, irgendwann sagst du, Scheiße, das klappt einfach alles nicht mehr. Und ehrenamtliche Hilfe, boah, und es hat ja eine Größenordnung angenommen, erreicht, wo ich der Meinung war, du brauchst dann eine 520 Euro Kraft, die da jede Woche was macht damit. Und das geht nicht mehr so. Ne?
Ja, irgendwann ist das Ehrenamt dann ausgeschöpft.
Ja, da geht es um Hotel, da geht es um Ticketing. Das hat dann die Heike Haselbeck hat vom Verband aus dann das mit den Hotels alles gemacht. Aber auch alles ehrenamtlich. Ne? Ja. Und irgendwann ist halt mal der Moment erreicht, wo du sagst, boah, das ist mir jetzt alles zu viel, ich will nicht mehr und kann nicht mehr und ich mache es nur noch das Jahr, Martin, und nächstes Jahr mache ich es nicht mehr. Und oh, dann ich so, ja, klar.
Ja, nochmal ein Jahr. Ja, aber das ist wirklich die Frage, weil auch wie das für die Teams auch ist, wenn sie da immer so rüberkommen, weil da war jetzt so ein Wide Receiver von den Chiefs, Marquise Valdes-Scantling, der dann auch so gesagt hat, ja, ne, it sucks, ne? Er muss einen Babysitter für seine Hunde für ein paar Tage finden und er weiß, dass viele Fans in Deutschland da sind, die sehr die das sehr feiern und ist auch dankbar dafür und auch für die Möglichkeit, dass er hier spielen kann. Aber es ist halt für die Spieler nicht so einfach, von ihren Familien dann auch länger weg zu sein oder er muss jetzt sich jemanden suchen, der sich um seine Hunde kümmert. Das muss man auch irgendwo berücksichtigen, aber wenn man das jetzt mal auf die Seite nimmt, ist es schon was Tolles halt, mal so eine Reise zu machen. Aber,
ja, klar. Ja. Aber ich denke, die werden aus ihrer Routine rausgerissen. Ne? Das ist ja nicht mehr Routine, was da passiert. Und das macht viel aus, ne?
Ja, und was ich gehört habe, es gibt so ein Gerücht, dass nächstes Jahr die Chiefs wieder hier spielen, angeblich gegen die Carolina Panthers und dann in der Allianz Arena in München.
Doch wieder.
Ja.
Ja,
ich meine, Chiefs, das ist ja deren Markt hier.
Ja, ja.
Und anscheinend kommen sie nächstes Jahr dann wohl wieder, ja.
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 Kann schon sein.
Ja.
Naja.
Genau, wer jetzt leider gesundheitsbedingt ausfällt, in einer Woche beim Coach-Spiel, ist Marcel Dabo. Der hat einen Korbhängelriss am Außenmeniskus, ehemaliger Spieler von dir.
Ja, sehr schade. Ich habe ihm schon geschrieben, wünsche ihm natürlich alles Gute und das Beste und dass er schnell wieder zurückkommt und hoffe, dass dieser Riss nicht seine Karriere jetzt irgendwie beeinträchtigt. Ich hoffe, dass er das weiter durchziehen kann. Und da den Shot auch bekommt. Ne? Ja, war ja, also es ist ganz witzig, ich habe einen Scout, haben wir in Vermilion getroffen von den Colts und der hat eben gefragt, ob wir den kennen und dann sagte einer der Teilnehmer, ja, da ist ein ehemaliger Trainer von ihm und die waren eigentlich guter Dinge da bei den Colts. Also der Scout hat da sehr gut wohl über ihn gesprochen und sehr positiv über den Marcel gesprochen und ja, kann man nur hoffen, ne? dass das schnell geht. Ich hatte jetzt noch nicht geantwortet, er hat sicherlich andere Dinge zu tun, aber ich habe ihm geschrieben und wünsche ihm natürlich alles Gute und dass das schnell rum ist und er da bald wieder auf dem Platz ist. Ne?
Ja, also er hat auf Instagram noch geschrieben, dass die OP sehr gut verlaufen ist und er ist bald zurück. Jetzt geht es halt darum, Schritt für Schritt das wieder aufzubauen. Ja, er wird wohl erst so im Februar, März wieder, also die Saison.
Ist gelaufen.
Ne? Ist gelaufen, dann kann er das nächste Saison wieder richtig, richtig angreifen. Ne?
Ja.
Ja, ist schade dann. Ja. So hätte ich mir für ihn schon gewünscht, dass es da
auf alle Fälle.
Ja. Ja. Aber was Marcel noch in seinem Status heute drinnen hatte, mit so einem Kommentar dazu, aber ich lese es erstmal vor. Aus sicherheitstechnischen Gründen wurden die Spieler der Miami Dolphins vom Staff darauf hingewiesen, während der Frankfurt Games nicht alleine in der Stadt herumzulaufen, sondern immer eine oder mehrere Begleitpersonen mitzunehmen. Und der Marcel dann noch so geschrieben, stimmt, ... Frankfurt ist unsicherer als Miami. Ja, das habe ich fast mal so stehen lassen. Ja.
Ja. Ja, das müssen wir so stehen lassen, würde ich sagen.
Ja, dann hätte ich noch ein Thema und dann schließen wir den Podcast auch ab, dann haben wir wieder so unsere Stunde rum. Der Peyton Manning, die haben im Monday Night Football, da schaue ich mir immer so die Highlights ein bisschen auf YouTube an Und da hat er so einige Shifts, also die Positionswechsel der Spieler mal so ein bisschen vor dem Snap so ein bisschen dargestellt, ne, was da eigentlich so los ist, ne, und dann um auch die Defense zu verwirren, ne, dass die halt sich ständig wieder anders aufstellen. Mhm. Wie siehst du das jetzt auch, ne, auf die Defense bezogen? Also welchen Effekt hat es? Verwirrt es vielleicht auch eher die eigene Offense, wenn sich dann irgendwie die Wide Receiver immer wieder mal anticken, ne, dann stellen sie sich wieder in dem Stand zusammen und dann wieder weiter auseinander? Und
Da holen wir mal ganz weit aus.
Okay.
Ja, wenn du einen Schichtarbeiter in der Mannschaft hast, der eben eine Woche nicht im Training ist und nächste Woche ist er wieder da, zweimal, dann minimierst du das Risiko bei deiner eigenen Mannschaft und versuchst es nicht so oft zu machen, damit du da nicht über deine eigenen Füße stolperst. Hm. Es gibt so ein Sprichwort im American Football, das heißt, don't get beat by alignments. Also lass dich nicht bei der Aufstellung, von der Aufstellung schon schlagen. Das heißt, die müssen richtig sein, die Winkel müssen stimmen, du versuchst da Vorteile zu schaffen. Und diese Shifts halte ich für absolut notwendig. Wenn du ein Team hast, die das verstehen, erarbeitest du dir große Vorteile. Hm. Das geht aber nicht nur in der Offense so, sondern auch die Defense shiftet ja. Also wenn du da mal achtest, dann kurz vor dem Snap, also wenn der Quarterback mit seinem Cadence beginnt, dann shiften die eben auch nochmal ihre Alignments, also ihre Positionen, denn dadurch verändern sich ja die Block-Schemes, die Blocking-Schemes der Offense-Linie vor allem, und erhoffen sich dann da natürlich auch irgendwo einen Mess-up und eine Lücke, wo sie dann durchkommen können. Also das wird von beiden Seiten gemacht und das funktioniert auf beiden Seiten des Balles. Und Peyton Manning war ja da sehr bekannt dafür, dass er eben da ganz stark die Vorteile der Offense oder die Nachteile der Defense, die Schwächen der Defense schnell erkannt hat und es dann verändert hat. Und er hat da ganz viel geschiftet. Und ja, das ist so. Du versuchst dann natürlich, deine Leute so zu positionieren, dass die Verteidigung das tut, was du in deinem Play eben haben möchtest und dass du dir da Vorteile verschaffst. Und das sieht man ja oft nicht genau. Wenn dann einer von außen nach innen läuft, dann bringt er den Cornerback zum Beispiel mit rein und jeder denkt, ja, warum bringt er den Cornerback mit rein? Macht ja keinen Sinn. Aber du weißt ja nicht, dass die zum Beispiel meinetwegen den Backside Guard pullen lassen auf den Cornerback und der Wide Receiver, der jetzt inside steht, hochgeht auf den Linebacker oder auf den Safety. Also das ist natürlich playabhängig, wie du das tust, aber das ist eine ganz wichtige Maßgabe zwischenzeitlich, um hier sich Vorteile im Blocking-Scheme zu erarbeiten. Und ganz wichtig sieht man ja zwischenzeitlich auch diese Shifts bei den Wide Receivern, damit die eben im Band stehen, also relativ eng, nicht mehr ganz so weit außen, um eben aus dieser Formation heraus sich Vorteile zu schaffen, damit man in eine freie Zone in der Verteidigung stoßen kann und dort auch angespielt werden kann. Ganz interessant finde ich da das Spiel des Tight Ends, den man da immer in irgendeine Zone rein sneaken kann oder oft rein sneaken kann. Oder aber, wenn wir jetzt NFL-Spiele anschauen, wie viele Running Backs ins Passspiel mit einbezogen werden.
Ja, das
und auch da geht es um Winkel. Ne? Die setzen dann, meinetwegen, du hast den Running Back auf der linken Seite in deinem Blocking-Scheme und wenn eben kein Blitz kommt, dann geht er auf eine Route und dann versetzt du eben absichtlich jemanden auf die andere Seite, damit du den Blitz, das Blitzverhalten der Verteidigung veränderst und hast ihn direkt frei gespielt, ohne dass überhaupt im Blockschema sein muss. Also da gibt es ganz, ganz viele Varianten, die man spielen kann, und ich denke, die Shifts sind sieht man ja in dem Spiel der NFL, ein wichtiges Tool geworden. Gott sei Dank noch nicht ganz so wie in der Canadian Football League, wo ja ganz viel Motion ist, vor dem Play.
Ja.
Das wäre mir jetzt auch zu viel. Also ich finde es immer wegen, also ich finde es echt verwirrend in der CFL. Aber es muss Spaß machen, aber da sind die Shifts schon, denke ich, komplex genug.
Okay, der Peyton Manning hat ihm da so einen Spielzug, da waren seine Söhne mit Freunden, die noch da waren, hat er die schnell reingeholt und dann kommt, stell doch mal so hin, und hat er bei jedem Ding, was er gesagt haben, die sich wieder komplett neu positioniert.
Genau.
Das verwirrt doch auch, also, oder?
Oder wie? Wenn du deine Offense und den Gegner weißt und wir müssen ja auch ganz klar sagen, im College oder in der NFL ist ja unglaublich viel Video im Spiel. Und wenn jetzt die sehen, okay, jetzt ist genau diese Verteidigung auf dem Platz, Personal, wie Scheme, die wir jetzt haben wollen, und jetzt bringen wir sie noch dahin, damit wir uns einen Vorteil erarbeiten können, dann hast du alles richtig gemacht und dann ist es nicht verwirrend, sondern die Spieler wissen ja, was da gegenübersteht. Die wissen ja, die sehen ja, okay, die stehen jetzt so, das haben wir gesehen im Meeting Dienstag morgen um 9.44 Uhr, war die Defense-Formation dran. Wir haben darüber gesprochen und dann geht es. Also Football ist halt da wahnsinnig viel zum Lernen und Peyton Manning war ja dafür bekannt, dass er das wirklich sehr gut konnte, auch ein Tom Brady, der das super konnte, so ein Spiel zu lesen und ich bin immer der Meinung, der Josh Allen ist auf dem Weg dorthin.
Ist gerade verletzt.
Josh Allen kommt ja aus Wyoming, hat mit dem Eric Nesocha noch zusammengespielt.
Ach, mit dem Eric noch, okay.
Ja, der hat mit dem Eric noch zusammengespielt. Aber der ist auf dem Weg. Beim Patrick Mahomes ist es alles noch sehr frisch, der ja auch sehr gut eine Verteidigung lesen kann. Ja. Aber der hat halt die Gabe, diese 1000 Wurfvarianten, dass der überall noch irgendwie wie rauskommt. Ne?
Baseball-Slings und diese Baseball-Würfe da.
Ja. Echt, also erfrischend zu sehen.
Ja, das gibt einen neuen Vibe bei den Quarterbacks, ja.
Nur das kann nicht jeder, ne? Das muss man auch dazu sagen. Also lernen sollte man erstmal das Richtige. Und dann kann ja jeder Quarterback das draus machen, was er für das Richtige hält.
Und das wäre so ein Peyton Manning, Tom Brady erstmal und dann.
Und dann.
Kann man auf den Pat Mahomes mal schauen. Aber da musst du halt schon.
Und dann muss es funktionieren, Johannes, ne? Wenn es dann nicht funktioniert, dann ist besser, du gehst auf der anderen Seite raus vom Platz, ne?
Das stimmt wohl, ja. Na gut, dann lassen wir es mal für heute. Ich hätte zwar noch ein paar Themen, aber dann gehen wir nächste Folge nochmal drauf ein, bevor wir uns selber totquatschen.
Wo nimmst du die ganzen Themen immer her?
Ja, keine Ahnung, Martin. Das ist ja das, was mir dir so Spaß macht. Ja. Ich habe ein paar Themen, die ich mir so vorher merke und dann geht's los und ruckzuck ist die Stunde vorbei, ja.
Ja, also, das stimmt, ja, die geht immer schnell vorbei. Ja. Aber es macht auch Spaß, muss ich auch dazu sagen.
Nee, mir macht es auch super viel Spaß. Ich lerne auch viel. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch und bin wissbegierig und da lerne ich auch immer
noch viel Neues. Passt es ganz gut.
Genau.
Alles klar.
Gut, dann vielen Dank wieder fürs Zuhören, fürs Einschalten. Empfehle uns gerne weiter. Lass gerne eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder nach dem ersten Frankfurt-Game und vor dem zweiten Frankfurt-Game. Und dann, habt eine schöne Zeit, genießt es und bis dann, macht's gut. Tschüss.
Ja, bis dann. Tschüss.